Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in St. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen bin ich hier mit meinem werten Kollegen, dem Manu. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Und mit dem guten Michi, guten Morgen. Endlich mal wieder zu Gast.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Hallo.
Hallo. Wir sitzen hier gemütlich mit Croissant und Kaffee und Frühstück in Ruhe und so. Und auf einmal, bam, geht die Tür auf und die Xbox kommt rein und sagt, die Next Gen ist da, Bitches.
Ja, genau so war das. Aber woher weißt du das? Hast du mein geheimes Video gesehen? Picard höchstpersönlich und Riker standen bei mir und haben gesagt, willkommen zur Next Generation. Genau so war das. Genau.
Das war doch dieser Borg. Dieser Borg-Kubus, der langsam von oben herunterschwebte, so war das bei mir.
Ah, so ist, das ist die wahre Next-Gen-Ankündigung. Ihr wisst also, ne, vor 20 Jahren, die Star Trek-Serien haben alles schon vorausgesehen. Wir haben jetzt alle so einen Borg-Würfel bei uns zu Hause stehen. Die neue Konsolengeneration ist da und wir wollen in dieser Ausgabe natürlich ausführlich drüber sprechen. Wir sprechen sowohl über die Xbox Series X als auch über die Xbox Series S, ne? Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wir werden natürlich über die Hardware sprechen, aber natürlich auch unsere Erfahrung mit der Software. Und ich prophezei schon jetzt, dass wir ziemlich zwiegespalten sein werden.
Oha, da bin ich aber mal gespannt.
Das glaube ich. Aber lass uns doch erstmal mit den Daten anfangen, vielleicht mit den Basisdaten. Also wann kann man die Dinger kaufen, wann gibt es, was kostet der ganze Kram?
Geld, bald. Geld. Ja. Ja, 10. kommt es jetzt offiziell raus bei uns. 10. November ist der Launchtag für beide Konsolen. Ich habe aber heute auch schon auf Twitter, also am Tag der Aufnahme, wir nehmen jetzt heute am 4. November auf. Ich habe schon auf Twitter gesehen, dass in einigen europäischen Ländern schon Pakete angekommen sind von ganz normalen Pre-Ordern. Also es wird wohl, glaube ich, so ein bisschen auch durch Corona bedingt wohl auch stellenweise schon früher losgeschickt. Aber offizieller Verkaufsstart ist der 10. November bei uns in Deutschland. 499, das war ja auch so ein bisschen die Vermutung, dass sie nicht über diese magische Grenze von 500 Euro gehen. Und im Unterschied zur Konkurrenz hat die ja nur eine Variante. Also es gibt nur die Version mit Laufwerk. Es gibt nicht die günstigere Version, die irgendwie nur digital ist, aber dafür die Series S hat gar kein Laufwerk. Also ein bisschen eine andere Strategie. Und genau, ich habe nur die Xbox Series X da, die mit Laufwerk.
Ja, da sind die bei mich. Mich hat es natürlich im Vorteil.
Richtig, wir haben beide, ne? Und ja. So richtig gleich, ja. Die Series S ist ja schon deutlich schwächer von der Hardware, die da drin verbaut ist. Da fehlt nicht nur das Laufwerk, da fehlt auch einiges, nicht bei der Speichergeschwindigkeit, aber bei Grafik- und Prozessorpower ist die sogar insgesamt, wenn man es auf die Teraflops hochrechnet, unter dem Niveau der aktuellen One X-Generation, die zwar noch magnetischen Hauptspeicher hat, aber ansonsten stärker ist.
Ja. Mhm. Bevor wir aber jetzt wirklich zur Hardware kommen, lass uns doch mal bitte ganz kurz über das rein Äußerliche sprechen. Also wenn wir die wirklich jetzt gerade mal frisch ausgepackt haben und so. Ich denke, das ist ja, hat man es jetzt zwar in so ein paar Unboxing-Videos gesehen, aber ich glaube, das gehört auch einfach so zum Gefühl von der Konsole dazu. Als ihr die, lass uns mal mit der X anfangen, weil die der Manu jetzt auch hat. Als ihr die ausgepackt habt, wie hat sich das ganze Ding für euch auch vor allen Dingen in Person angefühlt, irgendwie so im Vergleich zu den Präsentationen? Also wie kam dieser Klotz bei euch an?
Ach, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie die ganze Zeit irgendwie so augenrümpfend geguckt. Augenrümpfend gucken, geil, oder? Nase. oh Gott, wie ich durch heute. Also, ich habe mir beim Angucken dieser Unboxing-Videos immer so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, weil ich fand es immer ein bisschen seltsam. Also ich meine, die ist schön verpackt, man macht dann den Karton so auf und dann liegt die da drin mit so einer angeschrägten Verpackung und dann ist da auch so ein schönes hochwertiges Papier drumherum. Aber es ist halt im Endeffekt doch einfach dann eine Hardware, die man halt aufreißt. Also ich fand das irgendwie, hatte eine komische Anmutung, dass alle so über diese Verpackung gesprochen haben. Ich glaube, es lag daran, dass man einfach über noch nicht viel anderes reden konnte. Insgesamt ist es ja dann doch relativ unspektakulär. Die Xbox stellt man hin, man steckt den Stromstecker ein, man steckt das LAN-Kabel idealerweise an und macht den Rest über die App und dann ist man online. Also es hatte nicht so das Gefühl für mich, oh, ich habe eine brandneue Konsole ausgepackt, weil da kommen wir ja gleich auch dazu. Man schaltet die Xbox ein, man loggt sich mit seinem Gamertag ein und dann ist ja fast alles wie früher. Also natürlich mit einem großen aber es fühlt sich wie so nach Hause kommen an. Es war ein ganz anderes Gefühl, finde ich, als bei der letzten Generation oder ganz, ganz früher, als man dann auf einmal so eine komplett neue Konsole hatte und alles musste neu eingerichtet werden. Das war so nahtlos, wie jetzt vergleichbar bei Apple. Du kaufst irgendwie ein neues iPhone, gibst deinen Account ein und alle Apps sind wieder vorinstalliert. So dieses Gefühl hatte ich hier ganz stark auch bei der Series X.
Ja, mir ging es da ganz ähnlich. Also das ist eine Weiterentwicklung im Endeffekt der letzten Konsolengeneration, nur dass sie jetzt als neue Konsolengeneration angekündigt wird. Und das ist auch beim Auspacken so. Man packt halt das sehr kompakt anmutende monolithische Gerät aus, wo man doch, man merkt, da ist viel Hardware drin, auf ganz engem Raum gedrückt. Die fühlt sich auch super verarbeitet an, muss ich sagen. Der Standfuß ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn man sie jetzt nicht vertikal hinstellt, so wie sie eigentlich aufgestellt werden möchte, auch von der Designsprache her, dann legt man sie ja auf die Seite, da sind dann so Gummifüße an der rechten Seite und dann bleibt aber der Standfuß links dran und der sieht da so ein bisschen verloren aus. Der würde gerne eigentlich abgeschraubt werden, aber wurde dann anscheinend einfach vergessen und dann vergisst man ihn aber auch, während man sich mit der Einrichtung der Konsole befasst. Und das ist genauso wie bei der bisherigen, bei jeder bisherigen Xbox seit der One-Generation, das Dashboard ist vollkommen gleich. Es ist alles nur ein bisschen schneller durch die SSD.
Ja, also ich muss sagen, so das Hardware-Design, das feiere ich schon, weil es so einfach ist. Also ich habe das Ding ausgepackt und es wirkt total unspektakulär. Mhm. Aber als ich das dann aufgestellt habe und dann damit gespielt habe und das eine Weile benutzt habe, fand ich eben genau das gut, dass es einfach ein Block ist. Also am liebsten wäre mir eigentlich, dass das ganze Ding in zwei Farben verfügbar wäre, weil ein weißer Block, ein weißer Series X Block wäre mir eigentlich sogar noch lieber gewesen. Über die S sollten wir gleich nochmal kurz sprechen da.
Vielleicht so eine weiße Schale und innen so schwarz. Das wäre doch voll spannend.
Ja, oder sowas, ne? Aber es ist so, ich finde diese Einfachheit, dieses ist wie so ein Understatement irgendwie, ne? Das ist irgendwie so, du merkst halt wirklich so, boah, da ist richtig fett Hardware drin und eigentlich haben sie da einen kleinen Power-PC irgendwie reingebaut, Spiele-PC, aber es ist dieser kompakt designte Block irgendwie und das macht irgendwie schon, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es nicht so extravagant ist. So im Vergleich zum PS5-Design, das ich natürlich noch nicht in Person gesehen habe, kommt mir das jetzt aber ein bisschen, die Schlichtheit ein bisschen eleganter vor, muss ich sagen.
Ja, mir gefällt es total gut. Das sieht aus wie so ein Mini-PC, den ich mir früher immer gewünscht hätte. Also so einen ganz eleganten, überteuren Tower, der dann sogar noch so ein Design-Element oben hat. Also ganz cool finde ich ja, das ist so leicht angeschrägt oben, die Lüftungslöcher und die sind einfach nur von innen grün lackiert, sodass wenn man da von der Seite oder wenn man an der Xbox One Series X, das wird ganz oft passieren noch, an der Xbox Series X vorbeiläuft, dann sieht man quasi den grünen Xbox-Kreis, so als optische Täuschung. Also so eine Kleinigkeit, so eine Feinheit. Ich habe sie aber auch hier hingestellt bei mir, fügt sich hier wunderbar ein und ist wirklich einfach ganz, ganz schlicht. Also ich finde es schönes Ding auf jeden Fall, schönes Objekt.
Ja, man darf sie nur nicht als Aschenbecher verwechseln, das muss man Gästen dann vorher vielleicht sagen.
Ja, das wäre sehr, sehr bitter. Was ja auch wirklich toll ist, ist dieses Lüftungsprinzip, was sie da mit der Vapor Chamber eingebaut haben. Mich erinnert das Ganze an den Mac Pro, als er noch in dieser Mülltonnen-Variante zum Verkauf angeboten wurde. Ganz ähnliches Design, ganz ähnliche Idee bei der Lüftung, bei der Belüftung der Hardware. Das ist sehr intelligent und einfach super, super, super erdacht.
An der Stelle noch ein Mini-Detail. Also ich bin jetzt kein Hardware-Freak, aber ich finde so ein Mini-Detail clever, dass sie, damit die Hitze sich gleichmäßig entwickelt, haben sie das Motherboard gesplittet, damit sich quasi links und rechts gleichzeitig die Hitze entwickelt und die einfach schön abziehen kann. Und das sind ja lauter so, also für so Hardware-Freaks wirklich viele kleine, clevere Sachen eingebaut.
Genau das hatte ja auch Apple gemacht mit dem, die hatten quasi vier Teile dann aus dem Motherboard gemacht. Also ähnliches Prinzip, deswegen meinte ich das.
Können wir ja eigentlich auch diesen Punkt, den wir jetzt direkt angesprochen haben, auch direkt abhaken, ne? Weil das Ding hört man einfach nicht.
Ja.
Also das ist, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber wirklich, also das ist die leiseste Konsole, die bisher bei mir stand. Also ich hatte einmal Gears 5 angemacht, da habe ich ein bisschen was gehört. Aber bei jedem anderen Spiel, das irgendwie ich bisher ausprobiert habe, war der Lüfter nicht ein einziges Mal zu hören. Bei euch?
Das bestätigt sich mit unseren Testergebnissen im Heise Online Testlabor. Da haben wir ja so eine Schallkammer, schalldichte Kammer. Und da hat die Series X die Rekorde gebrochen mit 0,16 Sone als vollkommen nicht hörbar. Erst wenn man halt ein Spiel, eine Ultra HD Blu-ray oder ähnliches einlegt, dann dreht das Blu-ray-Laufwerk auf und dann wird die Konsole auch durchaus lauter als so dedizierte Blu-ray-Player, aber auch nicht so laut wie die aktuelle Konsolengeneration oder die jetzt ja ältere.
Ja, genau, aber das liegt ja dann an dem einzigen mechanischen Teil eben dieses Laufwerks. Wenn man digitale Spiele spielt, über einen Game Pass Spiele spielt etc., dann dieses Gefühl, was wir da von den alten Konsolen kennen, dass es dann hochdreht. Ich bin sehr gespannt, ob das auch dann bei den hardware-hungrigen Spielen, die jetzt vielleicht noch kommen werden, auch so bleibt. Aber ich bin momentan guter Dinge, weil das Ding hat wirklich ordentlich Platz da drin zum Luft rauspusten. Ja.
Micha, jetzt hast du ja genauso wie ich auch die S zur Verfügung gehabt und dir das mal angucken können. Und ich hatte da eigentlich ein sehr ähnliches Gefühl wie X. Ich finde die S sogar noch viel schöner.
Ja, die ist extrem sexy, wenn man sie auspackt, weil sie unfassbar kompakt ist. Die ist gerade mal so groß wie mein Audio-Interface, was ich hier zum Beispiel am PC habe. Dadurch, dass halt auch kein Laufwerk verbaut ist und halt die etwas betagtere Hardware in dem, aber mit der 7 Nanometer Zen 2 Architektur passt das da halt super schnuckelig rein. Wird allerdings auch wärmer tatsächlich als die Series X, also und sie wird auch ein bisschen lauter. Da haben wir dann 0,17, immer noch eigentlich unhörbar im normalen Raum, wirklich flüsterleise, 0,17 Zone gemessen. Und sie wird heißer, das bedeutet, auch da kommt die Luft nach oben raus, die will also hingelegt werden, horizontal, die kann man auch hinstellen, aber man will sie eigentlich auch von der Designsprache hin hinlegen und dann ist da ein schwarzer Lüfter, sieht so ein bisschen wie eine Bluetooth-Box aus, wie so ein kleiner Bluetooth-Speaker und die Hitze, die da rauskommt, überschreitet dann auch mal die 60 Grad, das ist nicht zu viel, da muss man nicht groß Angst haben. Man sollte aber darauf achten, dass oben immer ein bisschen Platz ist über der Konsole, genauso wie bei der Series X, dass da sich die Hitze nicht staut, ne? Dann da will sie entweichen.
Ja, genau. Aber da, das, was Manu da angesprochen hat, dieses Apple-Gefühl, ne, das hatte ich bei der S auf jeden Fall ganz stark, einfach weil das ganze Gerät auch wirklich diese helle, simple Form irgendwie hat. Also das hätte auch irgendwie ein Apple-Produkt irgendwie sein können. Finde ich tatsächlich insgesamt auch sehr, sehr schick. Und irgendwie hat der Nelson uns ja auch ein bisschen genatzt, als er dann irgendwie im Juni oder so eine Konferenz gehalten hat. Und die stand da hinten im Hintergrund im Bücherregal. Und im Prinzip kann man die da auch fast da reinstellen, wenn natürlich der Platz oben zum Lüften da ist. Aber die passt ja quasi überall hin. Also das Ding, wenn du denkst, die X passt überall hin, muss man erstmal die S sehen, weil die lässt sich wirklich in jedem Design ausnahmslos, in jeder Einrichtung ausnahmslos unterbringen.
Du meinst aber für Spencer, oder?
Spencer, Entschuldigung.
Ja, genau. Ja. Also die S ist so groß wie ein dickes Buch zum Beispiel. Oder wie ein Super Nintendo von früher. Genauso diese kompakten Maße.
Trotzdem finde ich da eigentlich so diese Hardware-Entscheidung ein bisschen schwierig. Du hast es schon angesprochen, dass sie schwächer ist im Endeffekt eigentlich als die aktuelle One X, die ja auch schon mehr oder weniger 4K kann und so weiter. Und da verstehe ich die Designentscheidung wirklich nicht so ganz. Ich meinte eben, dass sie auch diesen Weg gegangen sind. Eine Konsole kommt mit Laufwerk, eine ohne. Aber bei der PlayStation wird es ja so sein, dass die sich ja in nichts unterscheiden außer dem Laufwerk und dann eben entsprechend dem Preis. Und ich fände es eigentlich auch schön, die S hier zu haben als reine Digital-Version, aber mit der gleichen Power wie die Series X. Das finde ich echt ein bisschen schade.
Und dann halt nur die Auflösung runtergeschraubt. Ja. Das ist ja das, was sie dir so ein bisschen verkaufen wollen, was aber geschummelt ist, wenn man es dann im Direktvergleich sieht. Wir hatten im Test links die Series S laufen mit Gears of War und rechts gleicher Fernseher, dann die Series X mit Gears of War. Und da sieht man die Unterschiede dann nämlich dahingehend, dass die Series S-Spiele nur die alten One S-Patches kriegen. Das heißt, da sind die Grafikverbesserungen gar nicht vorhanden. Obwohl die Konsole durchaus Raytracing zum Beispiel könnte, ist das da dann nicht aktiv in Gears of War. Und dann sehen die Spiele halt genauso aus wie auf der aktuellen oder jetzt bald alten Konsolengeneration. Und das ist ja nicht das, was ich haben möchte, wenn ich mir eine Next-Gen-Konsole kaufe, sondern man kauft quasi die alte Generation jetzt nochmal zu einem günstigeren Preis und schnelleren Ladezeiten.
Ja, das sind also der größte Unterschied ist sicherlich dann die eingebaute SSD, die da drin ist.
Klar.
Das ist natürlich dann der größte Vorteil, den man gegenüber der normalen Xbox X noch hat. Aber das ist angesichts der grafischen Leistung dann doch ein bisschen schade irgendwie. Also löst dann also auf jeden Fall, genau wie Michi sagt, nicht dieses Versprechen ein.
Für wen ist denn dann die S? Weil wir wollen uns ja hauptsächlich über die Series X konzentrieren und die auch besprechen. Aber für wen ist die denn dann? Ist es dann für Leute, die bis jetzt noch gar keine Xbox-Konsole haben?
Ja, richtig, es soll die die ersetzt quasi ab jetzt dann die One X, damit du dir die nicht noch mit altem Magnetspeicher kaufst. Die kostet ja jetzt gerade auch so um die 300, geht dann wahrscheinlich jetzt bald runter auf 200 sogar. Also für die Leute, die sich 2020 am Anfang des Jahres noch die One X für 400 gekauft haben, mal eben jetzt die Hälfte an Wert innerhalb von ein paar Monaten verloren.
Ach, das kennen Grafikkartenkäufer doch auch.
Das kennen die auch, richtig. Aber das soll im Endeffekt diese Lücke schließen. Du kannst ja sogar auf der normalen Xbox auch noch jetzt die ersten ein, zwei Jahre die ganzen Xbox-Titel alle spielen. Die sehen dann halt einfach nicht ganz so gut aus wie auf der Referenzkonsole, könnte man jetzt sagen, auf der Series X. Für die kriegt immer dann so eine kleine Sonderbehandlung. Aber generell möchte Microsoft eigentlich halt nur möglichst viele Plattformen anbieten, damit überhaupt Xbox gespielt wird sozusagen.
Genau.
Ja. Ja, daher ja auch der etwas seltsame Name, ne? Series X und so.
Furchtbar.
Ja. der Abkürzungswahn wird auch sehr schwierig. XS und so, wie soll man das bloß abkürzen? aber das ist halt eben die Idee dahinter, dass du quasi erstmal in dieses ganze Ökosystem da irgendwie reinkommen sollst. Du sollst halt wirklich in dieses System Xbox reinkommen und kannst theoretisch ab der allerersten Original Xbox One halt anfangen, damit auch eine Weile zu spielen und so, und kannst dann halt immer weiter. Und wenn irgendwann in ein paar Jahren dann wieder eine neue Xbox rauskommt, ist das Versprechen, bleibt dann trotzdem weiter in unseren Systemen und könnt dann immer noch angepasste Versionen von unseren Spielen spielen. Und da ist ja auch Windows mit eingeschlossen.
Es ist eine ganz, ganz kleine Game Pass-Maschine. Im Endeffekt.
Das stimmt. Ja, dafür ist es gedacht. Und naja, ob sich das lohnt, können wir ja gleich noch mal ein bisschen weiter erläutern. Ich finde aber, dass die meisten sich jetzt wahrscheinlich aber sowieso eine Series X dann auch wirklich kaufen würden, weil die 200 €, die man dann auch mehr investiert, kriegt man halt ein Laufwerk mit dazu und so weiter.
Man kriegt auch mehr Speicher.
Man kriegt auch deutlich mehr Speicher. Aber lass uns mal ganz kurz über diese Anschlüsse noch sprechen. Wollte ich noch erwähnen. Das finde ich schade. Ja. Das deckt sich nämlich bei beiden Geräten. Das hat nämlich auf der Rückseite hat es diesen Anschluss für diese Seagate-SSD, die man dann irgendwie jetzt kaufen kann.
Und richtig, Erweiterungsspeicher.
Und zwei USB 3.0-Anschlüsse. 3.2 sogar.
Ja.
Okay. Und dann noch HDMI und dann den Netzausgang. Und ich finde diese zwei Anschlüsse echt wenig, ehrlich gesagt.
Was willst du denn alles anschließen?
Naja, wenn du ein Lenkrad anschließt zum Beispiel und wenn du dann noch eine externe Festplatte anschließen möchtest, sagen wir mal eine normale SSD oder so, dann kannst du nichts weiteres anpacken.
Du hast vorne doch auch noch einen.
Bei der S hat man vorne einen, bei der X glaube ich auch, ne?
Ja. Also insgesamt drei. Ja, hatte ich jetzt kein Problem mit. Ich wüsste nicht, was ich noch groß. Wenn man jetzt Maus und Tastatur anschließt, was ja bei der Xbox durchaus geht, dann sind wir in einem anderen Territorium. Allerdings kannst du auch dann nochmal einen USB-Verteiler für 6,99 € dran anschließen.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es irgendwie trotzdem doof. Also
Micha hat gern Ports.
Ich habe gern Ports, weil ich auch, ich habe jetzt zum Beispiel, um es einfach mal zu testen. Oder
du hättest gern einen PC.
Ich hätte einfach gerne noch einen vierten Port dazu, weil wenn ich jetzt tatsächlich daran denke, dass noch ein Lenkrad drankommt und dann kommt vielleicht irgendwann eines Tages noch eine Kamera mit dazu, dann sind die Ports voll. Und dann musst du den USB-Hub suchen, das dann wiederum Festplatten unterstützt, weil das war bei der PS4 ein großes Problem, dass es da keinen einzigen Port irgendwie gab, der es geschafft hat, gleichzeitig eine Festplatte anzuschließen und dann halt auch noch eine Kamera oder so etwas laufen zu lassen. Und das kann echt ein Problem werden. Das finde ich halt deshalb insofern schade. Und außerdem, also klar, der Port vorne ist cool für USB-Sticks oder whatever, wenn du den mal schnell benutzen willst, aber du willst ja nicht dauerhaft ein Kabel raushängen haben.
Naja, ist mir auch egal. Nee, finde ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm, aber point taken. Aber du hast die Festplatten schon angesprochen. Also man kann natürlich ganz normale externe Festplatten dran anhängen. Da kann man auch die alten Spiele draufpacken. Wenn man aber von der Geschwindigkeit profitieren will, die neue Technologie mit dieser ganz, ganz schnellen SSD-Anbindung haben will, also diese extrem schnellen Ladezeiten, über die wir gleich wahrscheinlich noch ausgiebig sprechen werden, dann muss man entweder auf die interne eingebaute SSD zurückgreifen oder eben dieses spezielle proprietäre Format mit diesen Seagate-Steckern. Da gibt es ja momentan nur dieses eine Modell.
Relativ für teuer 240 € sollte man vielleicht auch gleich dazu sagen, ja.
Richtig teuer, aber klar.
Ja.
Aber die sind dann genauso schnell wie der interne Speicher.
Die werden genauso abgefragt. Ja, eigentlich sind sie leicht langsamer, aber sie geben aktuell in den realen Beispielen, was wir gemessen haben, sind die Ladezeiten von beiden komplett identisch.
Das ist auch durchaus ein Thema, weil Speicherplatz wird relativ kurzfristig ein Problem bei beiden Versionen sein. Also bei der S sowieso, da ist irgendwie eine
512 Gigabyte Platte und das ist eine Frechheit, wenn ich da einhaken darf. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, Digital-Konsole,
das ist unbrauchbar.
Ja, weil das Betriebssystem ist ja schon 200 weg. Ja. Also effektiv kannst du 300 oder so ohne Dreh benutzen.
320,
320 und das ist nichts. Also
da passen mal drei Next-Gen-Spiele drauf.
Ja. Wie viel wiegt Gears 5? Ich glaube
105 Gigabyte.
105, Alter Schwede.
Ja, aber auch schon Quantum-Dingsbums aus der letzten Generation. Die Spiele sind schon länger bei 100 Gigabyte. Ein Call of Duty, wenn du das da drauf hast, hast du sogar nur Call of Duty drauf und vielleicht noch zwei andere kleine Spiele. Hm. Also das ist nahezu unbrauchbar, für wenn man sie als Next-Gen-Konsole benutzen möchte.
Außer du hast halt wirklich eine sehr, sehr schnelle Internetanbindung. Also ich meine, ich habe jetzt auch sehr viel immer wieder gelöscht und installiert. Mit ordentlicher Geschwindigkeit geht es, aber trotzdem ist es halt für so eine All-Digital-Konsole einfach völlig absurd. Und diese externen Festplatten, die haben dann halt einfach nicht den Vorteil. Es geht ja, dass man die Spiele quasi dort auslagert und dann sie rüberkopiert quasi, richtig, um sie zu starten. Ich meine, das ist immerhin noch so ein kleines Feature, was dann funktioniert, dass man dann quasi die nur temporär rüberschaufelt, aber trotzdem ist es halt einfach blöd, so eine kleine Festplatte da drin zu haben bei der S.
Das geht auch zum Glück jetzt viel, viel schneller. Also man kann innerhalb von 4 Minuten etliche Terabyte hin und her schieben, Gigabyte hin und her schieben, und man hat so ein Spiel dann auch in 5 Minuten quasi startbereit wieder. Aber das ist ja nicht der Sinn, das ist ja nicht das, weswegen man sich eine Konsole kauft. Da geht es ja gerade darum, ich habe das entweder installiert, kann das direkt starten oder stecke halt irgendwas rein und kann dann wenigstens losstarten. Da will man nicht noch hin und zurück kopieren. Also dass es geht, ist da, finde ich, eine schlechte Ausrede Microsoft gegenüber, ja.
Ja, sie haben aber immerhin halt eine Lösung geschaffen, die eine Variante. Werden diese externen Festplatten, dieses neuartige Steckmodul, werden die denn auch billiger jetzt noch werden? Gibt es da dann Konkurrenzmodelle oder öffnet sich das oder wie ist das?
Es gibt Microsoft-Mitarbeiter, die auf Twitter durchaus gesagt haben, dass sie das erweitern wollen, damit da ein bisschen Konkurrenz geschaffen wird und da quasi was angeboten wird. Aber es gibt bisher noch nicht mal einen Anbieter, der plant, mitzumachen.
Ja. Überleg mal, also wenn du dir wirklich eine Series X kaufst, die 300 Euro kostet, und dann, also wenn du dann noch eine Speichererweiterung dazu packst, kannst du dir auch gleich eine Series X kaufen.
Ja, klar.
Ja, gut, dann hast du
überhaupt keinen Sinn.
Ich würde das aber auch auf die Series X sogar erweitern. Ich finde, beide Konsolen haben zu wenig Speicherplatz für Spiele. Du willst bei beiden wahrscheinlich dieses Zusatzmodul mindestens mit 1 Terabyte dabei haben. Das heißt, eigentlich kostet die Series X 740 Euro und eigentlich kostet die Series S 540 Euro.
Ja, wenn man den Terabyte dazu kauft.
Wenn man den Terabyte dazu kauft.
Michi, du hast diesen Stick ja auch tatsächlich dann getestet, ne? Wie sind denn deine Erfahrungen damit?
Der ist gut verarbeitet, gut versteckt. Man kann ihn nicht einfach so aufmachen, um den internen Speicher dann irgendwie vielleicht nochmal auszutauschen und auf 2 Gigabyte zu erweitern. Das funktioniert nicht. Der ist gut verarbeitet, der geht nur in eine Richtung rein. Man kann also wenig falsch machen. Und er wird allerdings relativ warm, was SSDs natürlich auch so an sich haben. Und die Wärme wird auch nicht großartig abgeleitet. Also man sollte, wenn man davon gespielt hat, sie zumindest aufpassen oder darauf gefasst sein, dass man ein sehr heißes Stück Hardware danach aus der Konsole rauszieht.
Ja, aber die steckt man in der Regel ja nicht mehr raus.
Wart mal ab, wie wir in 4 Jahren reden, wenn alle 2, 3 von diesen Dingern haben und die dann immerhin eine Liste auf Papier ausgedruckt daneben haben, auf welcher SSD 1, 2, 3 jetzt welches Spiel gerade liegt.
Geil, das erinnert mich so ein bisschen an so Dreamcast-Speicherkarten.
Ja. Oh ja.
Ja, genau. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, weil du ja mich gefragt hast, Micha, wie sich das angefühlt hat, diese Konsole. Ich habe sofort wieder an so Zeiten mich zurückerinnert gefühlt beim Testen dieser neuen Hardware und die Spiele starten und so. Ich hatte wieder so einen Modulcharakter. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also die Spiele starten so dermaßen schnell und die Ladezeiten sind so verpufft im Vergleich zu der vorherigen Generation, dass sich's eigentlich anfühlt, als hätte ich gerade in ein Modul gepustet, reingesteckt, drücke auf Start und das Spiel geht los. Da musste ich jetzt irgendwie dran denken. Also das ist großartig.
Die Ladezeiten, also der Speicherplatz ist zu wenig, die Ladezeiten dafür sind aber der Hammer. Hm. Also es verkürzt sich wirklich teilweise so auf 1/10. Wenn du da irgendwie bei manchen, also wenn
wo hast du denn 1/10 gemessen?
Ja, also wenn du bei manchen Spielen 1 Minute da sitzt, da brauchen andere Titel dann tatsächlich dann halt nur, also jetzt auf der neuen Konsole dann wirklich nur 10 Sekunden oder weniger.
Das Maximum, was wir gemessen haben, war Monster Hunter World, was von 1 Minute auf 10 Sekunden runtergeht. Was Schnelleres haben wir nicht gefunden. Dann war noch Forza Horizon 4, was mit dem Patch von 54 Sekunden auf 8 Sekunden runtergeht. Also nicht ganz ein Zehntel, aber schon ein Sechstel. Sechstel ist das Maximum. Du, es gibt vielleicht Titel, die das machen. Deswegen habe ich gefragt. Ich traue das durchaus zu mit einem guten Patch für ein altes Spiel, dass die auf der internen Festplatte dann auch bis zu 10-mal so schnell laden können.
Ja, das ist so ein Gefühl, ne? Also ich habe zum Beispiel sehr viel Yakuza jetzt in letzter Zeit gespielt und da kann ich nicht mal lesen, was im Ladescreen passiert. Also der ploppt auf und ist dann direkt wieder weg. Das ist
Und, aber warum? Weil es für die alte Konsolengeneration noch eigentlich entwickelt wurde und nicht optimiert wurde, dass sie die Ladebildschirme weggenommen haben. Die sind nämlich tatsächlich dann sinnlos.
Ja. Aber auch so abwärtskompatible Titel habe ich ausprobiert. Da sind die Ladezeiten auch quasi nicht existent. Also die, daher kommt das Gefühl von dem Zehner. Ich sehe das höchstens für eine Sekunde oder zwei und auf einmal ist das Spiel dann auch da. Also das kann ich so oft zumindest von diesen alten Titeln nachvollziehen. Bei neueren Titeln, also Red Dead Redemption habe ich zum Beispiel nicht ausprobiert.
Das ist Red Dead Redemption 2. Da geht's runter von einer Minute 6 auf 40 Sekunden, also 26 Sekunden, die man sich spart. Grob ungefähr die Hälfte. Aber es ist ja immer noch eine Ladezeit, 40 Sekunden. Das ist auch bei den neueren Spielen so. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob das, was die Hersteller jetzt gerade da, was Microsoft sagt, die Welt jetzt ohne Ladezeiten, das stimmt eigentlich nicht. Auch Dirt 5, was wir ja alle, denke ich mal, ein bisschen gespielt haben, hat halt noch Ladezeiten. Ja, die sind nur 10, 15 Sekunden, aber es ist halt nicht so, dass jetzt kein Spiel mehr mit Ladezeiten gibt. Gerade die neuen, wenn dann so richtige Next-Gen-Titel kommen, die laden, und das kennt man ja auch vom PC, die laden durchaus noch. Auch wenn der Flight Simulator kommt, das möchte ich sehen, dass ein Flight Simulator auf der Konsole erscheint und keine Ladezeit hat. Da wird man eine Minute warten, genauso wie früher. Das ist also, diese Ladezeitverbesserung gilt im Endeffekt nur für die ganzen Backwards-Compatible-Titles.
Naja, ich meine, dass es trotzdem schneller lädt, ist ja ein Fakt. Also ich meine, es lädt ja einfach von der SSD einfach schneller. Und ich glaube, das wird aber richtig spürbar erst werden, wenn halt exklusive Titel kommen, die für diese neue Konsolengeneration, richtig, die das schon mitgedacht haben. Mhm. In Red Dead Redemption sieht man ja, ich meine, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass das Ding auch schneller lädt. Es braucht ja immer noch eine Minute vom Start, bis das Spiel startet, anstatt halt 4 Minuten, wie auf den alten Konsolen. Bei Witcher, da sind so Sachen so, bei der Schnellreise fühlt sich fast schon wie ein Glitch an, so schnell bist du an der neuen Stelle, also da spürst du es gar nicht mehr. Aber ich bin gespannt, wie halt jetzt die SpieleentwicklerInnen darauf reagieren, mit dieser neuen Hardware zu arbeiten, und ich glaube, das wird besser. Wir haben es ja bei Ghost of Tsushima, hatte man ja auch schon auf der letzten Konsolengeneration das Gefühl, wow, die haben das richtig clever hingekriegt. Du streamst ja quasi die ganze Zeit die Welt im Hintergrund, dass du eigentlich gefühlt keine Ladezeiten hast. So, es hat zwar versteckte Ladezeiten, aber es war schon sehr gut designt. Und ich glaube, dass wir das einfach erleben werden, dass halt sehr viel mehr gestreamt wird im Hintergrund, sehr viel mehr vorgecached wird, dass du dieses Gefühl nicht mehr hast. Aber so ganz alte, klassische Ladezeiten vom Start weg wird es natürlich immer geben. Das geht ja gar nicht anders.
Also die Initialladezeit, die wird sicherlich bleiben, denke ich, ne? Also, weil ich meine, das mit der Wegfall der Ladezeiten ist ja so, der ist ja teilweise auch schon vorher durch cleveres Engineering einfach weggefallen, weil viele Spiele gestreamt haben. Gerade Ghost of Tsushima war jetzt das aktuelle Beispiel, aber auch ältere Titel wie The Last of Us oder so haben ihre Ladezeiten sehr clever mit Zwischensequenzen kaschiert und mit vielen, vielen anderen Sachen. Also gefühlt waren Ladezeiten schon ziemlich lange weg.
Man muss Microsoft ja applaudieren. Im Endeffekt haben sie das ja schon vorgedacht, dass es auch die erste Ladezeit im Endeffekt nicht mehr geben wird, da es ja jetzt das Feature Quick Resume gibt, mit dem man, mit dem das Spiel dann quasi in so eine Kältestarre versetzt wird, in den Zwischenspeicher bleibt, und man kann dann so zwischen 3, 4, 5, 6, 7, wir hatten maximal 8 Titel in diesem Zwischenspeicher, dass man einfach das Spiel auswählt, wechselt, und man ist genau an der Stelle, wo man das letzte Mal auf Start gedrückt hat, um in die Pause zu gehen. Sobald man ein Spiel nicht wirklich manuell beendet, bleibt es, wenn es für die Series X und S optimiert ist, in diesem Zwischenspeicher, und kann von da dann direkt weitergespielt werden. Da gibt es gar keine Ladezeit.
Ja, aber hat das denn bei allen Titeln bei euch funktioniert?
Bei allen, die einen Patch bekommen haben, oder halt alle neuen Titel, ja.
Ja, wir müssen jetzt an der Stelle dazu sagen, wir hatten jetzt natürlich auch noch nicht die finale Betriebsversion der Xbox Series X, weil wir jetzt vor Launch das Gerät haben. Da gab es immer mal wieder kleine Sachen, die dann eben hinzugekommen sind oder sich verändert haben, auch mit dem Hinweis eben, dass es noch nicht die finale Version ist. Klar, bei mir war das dann auch mal so, dass ich dann halt alle Spiele, die in diesem Zwischenspeicher waren, wieder resettet haben, und dann musste ich sie nochmal laden. Ja. Aber wenn das Feature funktioniert, also wenn man das aktiv ausprobiert, das ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Gerade weil ich dann auch immer mal wieder so zur One X zurück bin und dann gemerkt habe, oh nee, jetzt muss ich das Spiel
von vorne starten. Red Dead Redemption nochmal starten? Oh, nein! Nee. Und Red Dead Redemption 2 geht zum Beispiel schon mit dem Quick Resume, was echt cool ist.
Also man gewöhnt sich da wahnsinnig schnell dran. Und das war auch so ein Feature, was mir jetzt beim Ausprobieren, beim Testen, was mir für meinen Beruf als Spielekritiker ja auch total hilft. Also das Feature ist großartig. Mhm. Und alle reden jetzt auch momentan so darüber, auch in den ganzen Previews. Und dann habe ich mich aber gefragt, so, ja, aber wie oft würde ich das dann als Konsument wirklich nutzen? Also wie viele Spiele spielt man parallel so intensiv, dass man an einem Abend mehrmals zwischen ihnen hin und her wechselt? Das ist beschränkt sich doch höchstens auf, ich spiele eine Runde Rocket League, solange bis meine anderen Freunde kommen, weil wir Warzone spielen wollen, dann gehen wir da rein und wenn die aussteigen, dann gehe ich schnell wieder zurück in meine Singleplayer-Kampagne, oder? Ja. Also das wäre so das einzige Modell, was ich mir so vorstellen könnte.
Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt.
Also es ist ein super nice to have Feature, aber es ist jetzt kein so ein.
Ich habe tatsächlich schon öfter davor gesessen, so dieses, jetzt noch eine Runde Geometry Wars. Aber nee, das hat immer diesen blöden Startkram. Ach nee, dann gehe ich doch lieber ins Bett. Aber ich hätte es gespielt, wenn es Quick Resume gehabt hätte.
Ja. Und Auto HDR, um mal den nächsten Punkt anzusprechen, der jetzt auch mitkommt. Microsoft verspricht, dass es es gibt einen Algorithmus, der automatisch HDR auf Spiele anrechnet. Die können es dann auch bei manchen Spielen auch deaktivieren, wenn es irgendwie nicht taugt oder so. Man hat da leider keine Kontrolle drüber. Also man kann es nicht irgendwie in der Option selber ein-
an und ausstellen. Aus. Ja, genau.
Ja. Das wäre toll, wenn man das machen könnte, weil man kann sich das nicht aussuchen. Aber bei den Titeln, die das unterstützen und bei den Titeln, die halt kräftige Farben haben, hat es natürlich dann einen entsprechenden Effekt, wenn man HDR-Fernseher hat. Wie sind da die Erfahrungen bei euch? Also was habt ihr damit ausprobiert?
Ja, ich habe Mass Effect ausprobiert und Viva Piñata. Der Effekt ist sehr, sehr zurückhaltend, sodass er möglichst wenig auch kaputt macht. Man sieht, dass das Licht, also allgemein Lichtquellen, leicht angehoben werden und der Kontrast dadurch erweitert wird. Also das Bild kommt einem einfach so ein bisschen punchiger vor. Aber
punchiger?
Ja, aber
also du meinst positiv, Punch von Punch.
Genau, wuchtiger. Positiv.
Okay. Nicht matschiger, ja.
Aber gerade bei Farbverläufen oder so kann es auch durchaus zu mehr Banding führen, was dann, also das bedeutet, das sind diese Streifen bei Farbübergängen, das quasi wie so ein Regenbogen, ne? Dass da immer so kleine Übergänge sichtbar werden, anstatt ein richtig schöner, weicher Verlauf. Das heißt, ich persönlich nutze es nicht. Ich finde, es ist ein nettes Feature für die, die unbedingt, weil sie sich einen HDR-Fernseher gekauft haben, mit HDR rumspielen wollen. Aber ich bin ja allgemein jemand, der immer im Originalzustand lieber Spiele belässt und so genießt, wie sich das die Entwickler mal erdacht hatten. Von daher bin ich vielleicht nicht gerade die Zielgruppe dazu. Aber es funktioniert, glaube ich, so, wie es soll. Und ich kann mir vorstellen, dass manche das einfach anlassen und sagen, ach ja, ist ganz nett. Aber so subtil, wie es eingesetzt wird, wird es auch nicht dazu führen, dass die Leute sagen, yo, geil, endlich HDR bei den alten Spielen, yes.
Also ich finde, endlich HDR bei alten Spielen. Also ich habe, weil du gerade Geometry Wars angesprochen hast, das war auch einer der ersten Titel, die ich dann ausprobiert habe, als ich Auto HDR ausprobieren wollte und das ist gigantisch geil. Das leuchtet Witzig. Und brennt dir die Netzhaut weg, das ist
oh,
so
das will
geil.
Man, ja.
Ja, das will ich. Ja, dann. Nein, ich finde es total geil. Also auch bei manchen Spielen funktioniert es besser, bei manchen weniger. Also wenn die konstant irgendwie eine Lichtstimmung haben, wie Batman, wo du so durch die Nacht fliegst, da funktioniert es ein bisschen besser, finde ich, weil du halt sehr viel so Neonlichter hast und Scheinwerfer von den Autos. Und bei anderen Spielen dagegen ist es auch manchmal so übertrieben auffällig, allein schon, wenn das Logo lädt. Also wenn das Logo irgendwie ein weißer Kontrast auf schwarz ist, dann blendet es dich quasi schon beim Laden. Und das ist ja definitiv nicht gewollt.
Nee,
ja, dass dann diese Farbe so dermaßen überstrahlt ist. Ich hoffe mal, dass die Entwicklerstudios da einfach nachpatchen, nachbessern können, dass sie dieses Auto-HDR-Feature zwar nutzen können, aber halt so kleine Stellschrauben drehen können, dass sie sagen, unser Logo bitte nicht und bitte nur irgendwie die Scheinwerfer oder Reflexionen oder solche Geschichten. Also da ist aber noch, da ist Potenzial drin. Aber ich finde es ein ganz nettes, ganz cooles Feature, gerade weil ja die Series X und das Xbox-Ökosystem so von diesem Game Pass und der Backwards-Kompatibilität lebt, dass ich das ganz cool finde, dass sie halt nicht nur ein bisschen abgescaled, schöner aussehen und vor allem die Framerate höher ist, sondern eben auch so Ideen wie Auto-HDR dazufügen. Finde es cool.
Ja, also ich finde, ich habe damit zum Beispiel Planet Alpha ausprobiert. Kennt ihr das? Das ist so ein Indie-Spiel, so ein Sci-Fi-Plattformer, der auf so einer Alien-Welt spielt. Und der hat sehr, sehr extreme Farben. Das ist sehr, sehr kräftiges Lila, sehr, sehr kräftiges Blau und so. Ist jetzt ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, das kommt richtig gut mit dem HDR-Feature. Also es kommt immer drauf an. Bei manchen Spielen ist es mir zum Beispiel dann fast gar nicht aufgefallen. Genau wie Michi sagt, das ist dann so sehr zurückhaltend. Aber es gibt so andere Titel, die von vornherein eine sehr, sehr farbenfrohe Darstellung irgendwie haben. Und da macht das irgendwie auch irgendwo am meisten Sinn, finde ich so. Aber es wird so ein bisschen, also es ist auch so Hit and Miss halt, ne? Also du kannst nicht es ist halt ein automatischer Algorithmus, du kannst nicht erwarten, dass damit automatisch irgendwie alles besser aussieht natürlich. Manchmal ist die Verfremdung auch einfach zu groß, dass es dann auch lieber ausschaltet, ne? So wie Micha sagt irgendwo.
Ja. Und man muss dafür das Spiel immer beenden, sollte man dazu sagen. Es ist also nichts, was man einfach im laufenden Betrieb an- und ausschalten kann. Das Spiel möchte dann beendet werden, bitte, wenn das dann die Änderung übernehmen soll.
Ja.
Also. Aber wenn wir gerade bei diesen alten Spielen sind, die meisten laufen ja schon deutlich besser. Also die, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie sie programmiert sind, wenn sie nach oben, also richtig gut funktioniert es bei Spielen, die eh auch schon auf der One X einen Qualitäts- und einen Framerate-Modus hatten, haben ja viele Spiele inzwischen gehabt, dass man da hin und her wechseln kann zwischen mach mal 4K und lauf dafür auf 30 oder wechsel rüber und lauf so gut wie du kannst, und das ist auf der Xbox Series X richtig cool. Wenn du solche Spiele erwischst, die laufen dann natürlich deutlich besser, also da kann die Hardware richtig zeigen, was sie hat.
Nicht immer, zum Beispiel Final Fantasy 15 in dem Grafik, guck endlich her, wie geil ich aussehe, Modus, der läuft jetzt halt mit knapp 60 FPS flüssig und lief halt vorher nur mit 40 und stotterte immer so hin und rum. Das gleiche bei Dark Souls und Sekiro, die kann man jetzt auch in 60 FPS spielen. Lustigerweise bei diesen From Software Sachen will man teilweise die ungepatchte Version haben, weil die noch die Unlocked Framerate hatte und nicht die schon festgelegt war auf irgendetwas.
Ja. Ich habe The Evil Within ausprobiert. Das hatte viele Stellen, die geruckelt haben. Das lief auf einmal stabil mit seinen drei. Also es hat nur 30 standardmäßig, aber hat selbst die auf der Xbox nicht gehalten. Und auf einmal ist das Game smooth. Also das macht schon Spaß. Ja, aber
da wünscht man sich natürlich, dass die Entwickler zurückgehen könnten und dann da die Bildrate noch irgendwie freischalten. Und ich befürchte aber genau das Gleiche, habe ich eben auch gedacht, bei dem Auto-HDR-Dinger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nochmal zurückgeht und irgendwie Batman Arkham Asylum patcht und das freischaltet.
Nee, das ist leider gelockt. Das wollte ich nämlich auch sagen. Es gibt so ein paar Spiele, die halt einfach auf 30 festgelegt sind und die profitieren dann da gar nicht davon.
Ja, also da braucht man schon diesen Performance-Modus irgendwie, der dann halt wirklich die Framerate unlockt, sonst wird das dann auch nicht funktionieren. Das ist leider so der Nachteil. Oder Spiele, die halt eine dynamische Auflösung haben, so etwas wie Redout zum Beispiel, die halt skalieren, je nachdem, was wie viel auf dem Bildschirm passiert, und dann halt die Auflösung rauf und runter stellen, die profitieren natürlich von automatisch daher, weil halt der Algorithmus, also generell die Grafik so programmiert ist, dass sie sich den Begebenheiten anpasst, aber Spiele, die es halt festsetzen, der funktioniert es natürlich nicht.
Das sieht man bei Forza Horizon 4, was ja, das haben sie tot optimiert, wirklich ganz toll. Man startet das Spiel, ist in 6 Sekunden schon auf der Strecke und rast endlich los. Endlich. Und dann ist die Auflösung auch permanent bei 4K stabil und maximaler Detailgrad. Das haben sie super gemacht.
Das ist echt ein Traum, ja. Aber das ist ja auch ein absoluter Vorzeigetitel, dass sie da die extra Portion Liebe reingesteckt haben. Das wird wahrscheinlich nicht jedes Spiel
gleichermaßen erreichen. Habe ich mir Forza Horizon 1, das ist eigentlich mein Lieblings-Forza Horizon-Teil, reingelegt. Die Disc und so, das geht noch gar nicht. Weil diese 360-Generation, die per Backwards Compatibility für die One mal gepatcht wurde, braucht immer dann nochmal einen Zusatzpatch, der runtergeladen werden muss. Das heißt, das wird erst wieder jetzt zusätzliche Patches pro Titel benötigen, damit sie dann auf der Series X wieder laufen. Mal gucken, wie schnell Microsoft da ist.
Wenn wir gerade bei Framezahlen sind, Michi, du hast es, glaube ich, ausprobieren können. Ich konnte das nicht testen. 60 ist natürlich Target, also 4K 60 werden die meisten Spiele erreichen wollen. Natürlich werden es nicht viele nicht haben, dann auch auf 30 locken oder so. Aber es geht ja sogar 120 Hertz theoretisch, wenn man das spezielle Kabel und den speziellen TV dafür hat.
Richtig, die Konsole unterstützt jetzt den HDMI 2.1 Standard und das Kabel, das dabei ist, schafft es auch, diese 8-Bit auf den Lanes mit 40 Megabit dann quasi zu übertragen, also 120 Bilder pro Sekunde. 120 Hertz bei 4K Auflösung. Und das müssen allerdings dann auch, das muss die ganze Kette unterstützen natürlich. Der Fernseher muss das können, und wenn man einen Receiver dazwischen schaltet, dann sollte auch der das möglichst schon unterstützen, und da gibt es durchaus viele Probleme. Ich gehe davon aus, dass es da noch relativ großen Aufschrei geben wird, wenn die Leute das dann anschließen werden zu Hause, weil im Endeffekt die beste Qualität bekommst du aktuell nur, wenn du direkt an den Fernseher gehst und dich um den Sound dann irgendwie anderweitig kümmerst. Also wenn das alles gegeben ist, dann schafft es die Konsole, das so darzustellen. Man kann das mit Dirt 5 gut testen. Da laufen die meisten Strecken in dem Performance-Modus bei 120 Hertz dann mit ja, 110 bis 120 Bildern pro Sekunde. Auch übrigens bei mit VRR-Unterstützung, das ist diese variable Refresh Rate, dann geht die Herzzahl quasi immer mit der Bildrate mit. Das kennt man vom PC. Da gibt es ja auch FreeSync und G-Sync schon seit ein paar Jahren. Das ist diese Technologie, muss auch der Fernseher, wie gesagt, unterstützen. Die meisten bekommen dafür auch extra nochmal ein Firmware-Update. Also wir sind schon wirklich sehr PC-ig unterwegs, wenn man diese Features dann dieser neuen Konsolengeneration nutzen möchte. Richtig stabil lief der Multiplayer-Modus von Gears of War 5. Der war wirklich stabil. Also da habe ich keine Szene gefunden, wo es jetzt unter 120 gefallen wäre. Und von den alten Spielen, die werden zwar auf 120 Hertz ausgegeben, aber über 60 kommt da nix.
Ja, aber überhaupt, dass es überhaupt geht, ist halt schon beeindruckend, finde ich, dass für den Preis jetzt diese Technik so zu haben ist, dass man mit 120 Hertz das auch laufen lassen kann und eben jetzt auch 4K 60 halt konstant wahrscheinlich in den meisten Spielen haben wird.
Ja,
schon beeindruckend.
Jetzt gerade merkst du halt davon einfach noch nicht so viel.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Grafikqualität dadurch halt krass zurückgeschraubt wird. Schatten und Level of Detail, Pop-In, Texture Filtering und sowas, das wird alles runtergestellt und das sieht man auch. Also Microsoft macht die Vorarbeit, aber da sind wieder die EntwicklerInnen gefragt, wie du schon gesagt hast, Manu, denn ob zum Beispiel ein Fortnite jetzt den 120-Hertz-Modus, 120-FPS-Modus bekommt, liegt halt bei Epic auf der Xbox. Das wäre natürlich cool. Du kannst da ja auch mit Maustastatur spielen, dann spart man sich den ganzen PC-Geraffel und hat dann da eine sehr gute Spielerfahrung mit Maustastatur an einem Display, das 120 Hertz unterstützt. Aber passiert das? Das weiß man alles noch gar nicht.
Ja. Ja. Naja, bis jetzt war das ja einfach auch noch so limitiert, durch die Hardware. Also warum sollte man für diese Ziel-Hardware entwickeln wollen, wenn es halt einfach der größte gemeinsame Nenner halt eine viel ältere Hardware-Generation ist? Ich bin gespannt, was sich da jetzt tut, weil wir das vorhin mal im Vorgespräch noch mal kurz hatten. Michi, was wäre denn ein vergleichbarer PC zu Xbox Series X jetzt? Also wo befindet man sich denn da? Ist es jetzt der aktuellste Stand der Technik, den wir da drin haben, oder ist es wie früher eigentlich auch immer noch schon ein etwas älterer PC?
Da muss man ganz genau hinschauen, weil natürlich so ein Mix an Chipsätzen da jetzt verbaut ist in der neuen Konsole. In der Series X werkelt Zen 2-Architektur von AMD. Das ist also schon eine Generation zurück. Da haben wir jetzt schon die 3000er gesehen und jetzt die 5000er Reihe. Also die Zen 2-Architektur, da basiert das alles drauf mit 7 Nanometern. Ist also schon aktuell, aber eigentlich eine Generation zurück von der CPU her. Vielleicht
aber jetzt nicht Konsolengeneration, sondern PC-Generation.
Genau, PC-Generation, ein Jahr mindestens zurück. Mhm. Bei der Grafikkarte ist es so ein Mix, das ist ja auch von AMD der Chipsatz, der beherrscht schon Raytracing und das passiert ja jetzt erst mit der 3800er Serie zum Beispiel am PC, die kommt erst noch. Allerdings von der Performance her, von dem, was da umgesetzt wird in die Teraflops später, ist es auch eher die Generation vom letzten Jahr, also die 2000er Serie. Genau, die 5600.
Aber dann PC. Ja doch relativ aktuell im Vergleich zum PC.
Auf jeden Fall. Also du kannst den PC, der das schafft, wahrscheinlich zu diesem Preis nur sehr schwierig zusammendengeln. Erst recht nicht, wenn du dann den Speicher und alles haben willst. Da gibt es ja auch durchaus dann in der Architektur Sachen, die jetzt noch exklusiv sind für die Xbox. Das ist diese Velocity Architecture, die gibt's am PC noch nicht. Die wird erst Anfang nächstes Jahr oder Mitte nächstes Jahr am PC freigeschaltet. Und dann darf halt auch dieser ganze Kladderadatsch von der Grafikkarte halt direkt verarbeitet werden. Und dann sind die Ladezeiten am PC auch alle noch deutlich schneller.
Ja, der Preis wäre ja mindestens doppelt so hoch. Also allein die Grafikkarte würde wahrscheinlich so viel kosten wie jetzt die Xbox selbst.
Richtig, ja. Also die aktuelle AMD-Grafikkarte, die jetzt kommt mit Raytracing, die kostet allein schon 500 Euro.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Konsolen Entwickler ja auch auf eine bestimmte einzelne Konfiguration auch tatsächlich hinarbeiten und optimieren können. Das ist ja auch durchaus richtig, ein Vorteil. Also wird man jetzt wahrscheinlich bei der PlayStation vielleicht auch noch ein bisschen stärker sehen als bei der Xbox. Bei Xbox sagen bestimmt viele Windows-User noch, ja, aber ich kann ja auch die Windows-Version spielen, was ja oft auch stimmt. Aber tatsächlich ist es halt einfach ein gutes Ding für Entwickler zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Basisvoraussetzung, wir können jetzt optimieren, bis das Spiel perfekt auf dem Ding läuft. Und das ist einfach ein Vorteil.
Ganz kurz nochmal, damit ich das richtig sage. Also die letzte Generation war die 5000er Serie von AMD, das ist die ich meinte. Und die neue, die jetzt kommt, ist die 6000er Serie, die Raytracing kann. Also die 6800 XT zum Beispiel oder 6800 Serie kann Raytracing, ist das neue, die kostet auch dann entsprechend viel. Und die 5000er Serie ist die ältere, die von der Performance dann eher da liegt, aber die kann halt kein Raytracing.
Apropos Raytracing, seit wir auf der Gamescom 2019 auf dem WG-Sofa saßen, ich höre nur noch Raytracing, wenn ich dich sehe.
Oh.
Raytracing. Wir waren doch da live
ist
quasi,
ja auch
als
cool.
diese
ja.
Nvidia-Grafikkarten vorgestellt wurden und du warst völlig aus dem Häuschen.
Ja.
Und dann habe ich dich so gefragt, so ja, muss ich mir die jetzt kaufen oder kann ich auf die Xbox Series X warten und auf die PS5? Und hast du gesagt, ja, nee, das kommt auf jeden Fall in die neuen Konsolengenerationen relativ sicher. Wart mal ab. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt steht hier auf meinem Zettel Raytracing, aber erlebt habe ich es noch nicht. Was ist da los?
Na, bei Gears of War kannst du es schon erleben. Bei Gears of War 5,
bei da dem ist alten es dann freigeschaltet.
Spiel.
Bei dem Spiel alten Konsolengeneration.
Na gut, aber da sind wir ja eh beim Thema, da werden wir ja über die Spieleauswahl noch reden. Es gibt ja kein Next-Generation-Spiel für die Xbox.
Ja, genau. Das einzige Spiel, wo man es ein bisschen sehen kann, ist jetzt der Gears 5-Patch mit Raytracing. Ja. Auch so ein Vorzeigetitel, wo das rein optimiert wurde, ein paar andere Sachen noch, auch höhere Auflösungen und so. Es sieht jetzt halt einfach aus, und das ist auch ein bisschen underwhelming, es sieht halt aus wie die PC-Version von Gears 5, die jetzt halt schon sehr lange verfügbar ist. Höhere Texturauflösung und so weiter. Und
ein bisschen extremer sogar dann natürlich, damit es noch augenauffälliger wird. Das findet man vielleicht auch nicht super, wenn man jetzt ein Purist ist, der Gears of War in der Ursprungsfassung richtig fand.
Aber das Spiel sah halt schon so gut aus auf der Xbox One, dass ich wirklich so detailliert hin, um irgendwie Unterschiede zu erkennen. Natürlich ist es sehr subtil. Also ich habe mir extra nochmal ein Digital Foundry Video auch angeschaut, habe Standbilder mir angeschaut. Es ist so subtil, wie die Verbesserungen sind. Es ist ein fantastisch hübsches Spiel jetzt auch auf der Series X mit dem Patch, aber dieser Wow-Effekt fehlt halt irgendwie so, weißt du? Es ist nicht so dieses, guck mal hier, das ist Raytracing auf der Konsole.
Das Spiel wurde ja auch nicht mit Raytracing im Hinterkopf programmiert und das merkt man halt. So ist es einfach nur ein Feature-Unlock und Feature-Unlocks sind in der Regel nicht besonders beeindruckend. Wer beeindruckendes Raytracing sehen will, sieht das aktuell nur am PC, da es an den Konsolen im Endeffekt noch gar keine Entwicklung gibt. Das nächste, was da noch dran wäre, das ist ja bestätigt, ist Astro Bot. Das hatte halt Raytracing für die PlayStation 5. Also man wird das da vielleicht erleben.
Ja, aber das ist, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, wir werden zwiegespalten sein, ne? Weil die Hardware, ihr hört es raus, hinterlässt eigentlich insgesamt trotz des Speicherproblems natürlich einen positiven Eindruck bei uns. Gutes Ding, leise, läuft und so, gewohnte Software, man kommt vor, hat das Gefühl, man kommt nach Hause. Das Problem ist halt nur, dass man sich jetzt ernsthaft die Frage stellen muss, lohnt es sich jetzt wirklich eine Xbox Series X zu kaufen? Und die Frage würde ich jetzt direkt mal an euch weitergeben. Ich bin mir da jetzt zum Beispiel nicht so sicher, ob ich mit Ja antworten würde.
Also ja, es lohnt sich, weil ich finde, die Vorteile überwiegen schon mit diesen schnellen Ladezeiten, die höhere Auflösung, die bessere Frames-Anzeige und so weiter. Und ich finde, es lohnt sich auch deswegen, weil es halt diese Smart-Delivery-Geschichte gibt, dass man sich jetzt nicht Gedanken machen muss, kann ich mir jetzt schon Dirt 5 kaufen für die Xbox? Nee, ich warte lieber auf die neue Konsolengeneration, dann muss ich es doppelt kaufen, sondern du hast halt das eine Spiel und dann spielst du es auf der One und wenn dein Paket dann da ist, spielst du es nahtlos weiter auf der Series X. Ja, das wird ja bei den meisten Spielen, auch bei den älteren irgendwie so sein, dass du sofort die gleiche Version weiterspielen kannst. Also von daher finde ich, wenn man schon in diesem Ökosystem drin ist und vielleicht auch ein bisschen ein älteres Modell hat, also wenn man die erste Xbox One hat, noch nicht die One X, dann lohnt sich's auf alle Fälle. Wenn man jetzt die One X schon hat, kann man sicherlich auch noch ein bisschen warten, bis die ersten Spiele rauskommen, die da so exklusiv dafür erscheinen oder eben die Features besser ausnutzen. Also es ist immer so ein, es ist nicht ein ganz klares Ja, aber ich finde schon, dass ich für das Paket, was man da bekommt und man das dem Ökosystem irgendwie schon irgendwie zugetan ist und da schon einen großen Katalog hat oder den Game Pass eben schon eine Weile nutzt und keinen leistungsfähigen PC hat, sehr viele Abers, dann lohnt sich's. Wenn man schon einen starken PC hat, nee, klar.
Ja, dem kann ich im Endeffekt nur zustimmen und dann vielleicht noch dazu sagen, dass ich das durchaus wertzuschätzen weiß, was Microsoft hier angeboten hat. Ich denke, gerade die Series X ist wirklich ein schönes Stück Hardware, die allerdings noch verbessert werden muss in puncto Speicherkapazität. Also die müsste eigentlich mit 2 Terabyte mindestens auf den Markt kommen, meiner Meinung nach. Mhm. Und von daher kann ich nur ganz klar sagen, nein. Also die lohnt sich nicht. Was willst du damit spielen? Ich hatte noch nie eine neue Konsolengeneration, die angekündigt wurde, wo es nicht ein Spiel gab, das mir irgendwie zeigt, das ist, und das kannst du jetzt mit deiner neuen Hardware machen.
Mhm. Dann mit der alten nicht mehr, genau.
Genau, und nur so gepatchte alte Spiele spielen, nein, dafür kaufe ich mir keine neue Konsole. Und nur für Ladezeiten, Fetischismus auch nicht. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Gerade wenn man es vergleicht mit Sachen, selbst wenn man zurückgeht in die 90er, Mario 64, ne, für Nintendo 64, Metal Gear Solid für die PlayStation 2, der zweite Teil damals. Noch nicht mal das Halo haben sie hingekriegt. Das ist natürlich, die wollten das ja. Also man kann jetzt auch nicht sagen, das ist aber Microsofts Strategie. Das stimmt ja nicht. Sie haben es ja halt nur nicht hingekriegt. Vielleicht wegen der Corona-Krise, vielleicht weil irgendwie was doof zusammengelaufen ist. Aber die Sachen sind einfach nicht da. Ich würde mindestens noch warten, bis halt 2, 3 coole Titel erscheinen, die diese Hardware auch wirklich ausreizen, die vielleicht auch dafür entwickelt wurden, dass man da was von bemerkt, weil so nervig Ladezeiten sind, sie haben mir jetzt nicht das Hobby vollkommen vergrämt, dass ich es nicht mehr gespielt hätte oder so vorher. Und wenn man einen PC hast, wie du schon sagst, dann erst recht nicht.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Series X an sich so losgelöst von den ganzen Sachen schon ihr Geld auf jeden Fall wert ist, ne? Also ein geiles Paket für die 500 Euro, das geiles Stück Hardware, also ich bin immer noch begeistert, also allein es anzufassen.
Obwohl es Fingerabdrücke auch sichtbar bleiben, man muss schon aufpassen.
Ja, ich habe ja auch Handschuhe.
Und, ach so. Sehr gut, sehr vorbildlich.
Und das geht halt auch, das wollte ich auch noch kurz am Rande erwähnen, natürlich auch für den Controller. Also da hat Microsoft jetzt nicht viel gemacht, der ähnelt dem X-Controller wirklich bis auf kleine Details irgendwo. Mhm. Der ist wirklich,
kannst den kleinen, den alten ja auch noch mitbenutzen, ne? Also die sind komplett interkompatibel.
Völlig, ne? Also da ist mir jetzt nicht irgendwie ein großer Unterschied aufgefallen, bis auf die Unterseite. Ich weiß nicht, ob es da andere Revisionen von den Controllern gab, aber ich habe auf jeden Fall keine davon gehabt. Die ist jetzt so angeraut, ne?
Die ist schon angeraut, finde ich auch.
Ja. Das Digitalkreuz ist neu, da haben sie das von dem Elite-Controller zwar in der zweiten Variante übernommen. Der Daumen versinkt da drin. Ich habe damit Tetris-Effekt gespielt, das neue, das ist nicht ideal, meiner Meinung nach, immer noch nicht so gut wie bei der Konkurrenz, aber eine deutliche Verbesserung. Und auch bei Kampfspielen würde ich immer noch einen Arcade-Stick bevorzugen und finde auch nach wie vor, dass das PlayStation-Pad da besser funktioniert. Aber es ist weiter verbessert worden.
Ja, aber das Xbox Gamepad ist halt das beste Gamepad überhaupt, finde ich. Das liegt so gut in der Hand. viele Leute, die gesagt, also der Elite, ich mag den total gerne. Ich habe den ersten Elite, der ist halt sauschwer in der Hand. Und das finde ich irgendwie total angenehm. Der neue ist total leicht dagegen und auch ein bisschen schmaler. Also gerade Leute mit etwas schmaleren oder kleineren Händen werden den, glaube ich, ein bisschen angenehmer finden. Aber ich kann jetzt noch nichts sagen zu PlayStation 5, zum Controller. Der soll ja angeblich so ein paar neue Features haben, die der jetzt nicht hat. Also da braucht man nichts erwarten jetzt von dem Gamepad. Das wird sich genauso anfühlen wie immer.
Ja, aber es ist gut. Also
es ist ein super Gamepad.
Da gebe ich dir recht. Ich finde, also ich würde es ein bisschen einschränken. Ich finde, für moderne Spiele, die so 3D-Bewegungen haben und die auch viel Analogstick benutzen, ist es eindeutig der Beste. Die Ergonomie stimmt und ich finde auch, dass die Vibrationsmotoren in den Schultertasten finde ich auch nach wie vor geil. Das ist mir jetzt bei Dirt nochmal aufgefallen, dass wenn du das richtig schön hochdrehst und auf stark und so, dass du dann auch richtig in den Fingerspitzen spürst. Auch wenn der Motor da ein bisschen laut wird. Also dann sollte man schon mit Kopfhörern oder so spielen. Davon abgesehen ist er wirklich gut. Nur für Retro-Games würde ich es einschränken. Also da würde ich immer noch tatsächlich einen Arcade-Stick oder so kaufen, statt jetzt irgendwie 2D-Plattformen zu spielen, weil das Digipad finde ich jetzt selbst beim neuen noch nicht gut genug.
Das NDA zu dem Controller ist ja im Endeffekt schon gefallen von der PlayStation 5. Stimmt, du hast den kann das ruhig sagen, der PlayStation 5 Controller ist dem der Xbox Series Generation mehrere Generationen voraus. Ich habe in meinem Vorschauvideo zu dem Controller am Ende gesagt, wenn das, was bei der Switch Rumble ist, das HD-Rumble ist, dann ist das, was im PlayStation-Controller ist, Ultra-HD-Rumble. Das ist dermaßen fein und toll und wirklich was Next-Geniges, was zumindest dem am nächsten kommt, was so ein Next-Gen-Gefühl irgendwie aufkommen lassen kann. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn jetzt diese Rumble-Features in Zukunft unterstützt werden sollten von Drittentwicklern, dann würde ich Spiele allein deswegen wahrscheinlich lieber auf der PlayStation spielen als auf der Xbox. Das kann noch ganz entscheidend werden.
Auf der Switch
ist es
auch nicht passiert. Auf der Switch hat auch niemand.
Hast du vollkommen recht. Deswegen habe ich auch gesagt, dieses Auto-HDR-Feature, das wird wahrscheinlich alles nicht passieren, weil Entwickler dafür keine Zeit haben oder nicht bezahlt werden.
Und Ubisoft zum Beispiel wird einen Teufel tun, da jetzt spezielle Rumble-Features für eine Konsole zu machen, wenn die andere nicht hat.
Also ich sehe aber eine große Zukunft an Massage spielen auf
PlayStation. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben diese Woche auch einen Podcast von dir, den man sich anhören kann. Da geht es auch um Vibrationen in Controllern. Mehr sage ich an der Stelle nicht. Lass uns nochmal über die Launch-Titel reden.
Welche Launch-Titel?
Es gibt definitiv keine. Es gibt eine Liste mit 30 Games, die ab dem 10. November optimiert sind für Xbox Series X und S. Und das sind alles alte Spiele. Also Assassin's Creed Valhalla kommt jetzt ja dann raus. Das wird ein bisschen optimiert sein. Borderlands 3, Bright Memory, das ist dieser Ein-Personen-Mann-Shooter in Unity. Cuisine Royale, weiß ich nicht mal, was das ist. Dead by Daylight, Devil May Cry 5, Dirt 5, haben wir schon drüber geredet. Enlisted, Evergate, The Falconeer, Fortnite, Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Grounded, King Audible, Maneater und Manifold Garden.
Und wer so jetzt nicht traurig in, vor sein, ja. Irgendwie die Mundwinkel runterzieht, den kann ich nicht ganz verstehen.
Ja. Sea of Thieves, Ori and the Will oder auch das erste Spiel, was mir präsentiert wurde, war The Tourist. So ein Voxel-Spiel, ja, oh ja, wo also ich mich dann auch cool, frage, warum brauche ich dafür? Ja, ich liebe dieses Spiel, aber da ist halt nichts drin, was irgendwie eine neue Hardware-Generation
ist. Es.
Watch Dogs Legion könnte vielleicht noch ganz interessant werden, weil es halt auch vielleicht so von den Lichteffekten und ich weiß nicht, ob das Raytracing hat, glaube nicht, aber im PC hat es.
Welches
ja.
nochmal?
Watch Dogs Legion.
Soll Raytracing ja unterstützen PC. Dann auf der Series genau. X, ja.
Also das wäre vielleicht noch was ich mir dann angucken würde. Aber das ist schon ein bisschen eine Enttäuschung. Das ist halt leider so. Aber gab es denn so gute Launch-Titel für die alten Xbox-Versionen vorher? Also das sind ja auch alles immer erst Sachen gewesen, die dann so innerhalb des Launch-Zeitraums erscheinen werden. Und ist das jetzt rein Corona-bedingt oder ist das ein Problem dieser Konsolengeneration? Was ist denn da eure Vermutung? Ich meine, dass Halo nicht funktioniert hat, ist ja nur ein Beispiel jetzt.
Ja, da, also. Das hat nicht offensichtlich nicht gepasst, wenn ich da vorpreschen darf, Micha. Alles ist besser als nichts. Ich habe auch Cameo gerne gespielt auf der 360-Generation. Das war ein Launch-Titel. Oder Perfect Dark. Das war halt nicht ein besonders gutes Spiel, Perfect Dark Zero. Aber ich hatte was Neues zu spielen und es sah auch durchaus anders aus. Oder es hat sich anders angefühlt. Eine neue Konsolengeneration ohne Launch-Titel ist eigentlich keine neue Generation, sondern nur eine Weiterentwicklung. Und die war zwar überfällig. Ich begrüße das sehr, dass wir endlich in dem SSD-Zeitalter mit Konsolen ankommen. Versteht mich da nicht falsch. Aber dann sollte man auch ein paar Titelsoftware da am Start haben, die das halt showcasen und nicht nur alte Titel.
Ja. Wenn man sich die Releases dann auch wirklich anguckt, da gebe ich dir auch recht, Micha, ist es auch so, dass die Titel, die ja wirklich so auf Next-Gen abzielen, ne, dass die und die dann auch tatsächlich nicht mehr auf alten Konsolengenerationen erscheinen, erst so langsam im Dezember erscheinen. Das sind dann so ein paar Indie-Titel, die dann wirklich nur auf der Xbox Series X und PS5 rauskommen. Es ist aber so zum Start ein bisschen dumm, dass wir da nichts haben. Also ich kann mich erinnern, dass es da damals zumindest so Sachen wie Sunset Overdrive zum Beispiel gab oder so, dass ich sehr gerne gespielt habe. Eins meiner Lieblingsspiele übrigens immer noch. Aber und auch zumindest mal irgendwie ein fettes Halo angekündigt war oder so. Aber das ist halt irgendwie bescheuert. Auch bei der PS4 gab es so einen Launch, dann sowas wie Killzone oder so. Ja. Was jetzt nicht das allergeilste Game war, aber es war auf jeden Fall.
Dann lieber keine Launch-Titel als nochmal ein Killzone, ich sag's dir.
Nein, es war grafisch richtig gut. Also es hat grafisch auf jeden Fall reingehauen und hat auch irgendwie was Neues ausprobiert und neue Grafikfeatures drin gehabt. Es hatte eine ziemlich beeindruckende Beleuchtung, kann ich mich noch erinnern. Und so war jetzt nicht das perfekte Spiel, aber es sah genau das, was Micha sagt. Es sah halt anders aus. Es hatte eine andere Ästhetik. Es hatte Grafikfeatures, die du vorher nicht gesehen hast. Ja. Und
Rise zum Beispiel auch.
Ja, was auch Sachen hatte, die zum Beispiel in Last of Us, was dann noch auf der PS3 rauskam, dann zum Beispiel nicht hatte, irgendwie so ein paar Dinge. Und dieser Wow-Effekt, der fehlt ja einfach, weil das Gerät kann dann noch so gut sein. Wenn die Spiele nicht da sind, die das demonstrieren, dann nützt das irgendwie alles nicht so viel.
Der Konsolen-Launch erinnert mich eher jetzt als an den Launch von der Xbox One X. Weil da gab es ja auch schon bessere Grafikeffekte, so ein paar und ein bisschen schnellere Ladezeit, wenn du die richtige SSD dann an den USB-Port gesteckt hast und. Das ist eher so in dem Camp, als halt eine neue Generation wirklich hier zu starten.
Gerade dadurch, dass man sich einloggt und man ist eigentlich schon komplett da und alle Spiele sind auch wieder sofort da, fühlt sich's wirklich eigentlich genau wie das Upgrade an, von der One zu der One X oder von der PS4 zu PS4 Pro. Das hat sich gut angefühlt, das war schön, aber es fehlte so dieses Exklusive. Aber wenn wir mal rüberlinsen bei der Konkurrenz, sieht's auch nicht so viel besser aus. Also die Launch-Titel fehlen dort auch.
Ja, du hast zumindest Demon's Souls und Astrobot, was sogar vorher
installiert ist. Ja, das ist auch ein uraltes Spiel.
Ja, aber es ist halt was.
Ist zwar ein Remaster, aber es ist halt auch ein altes Spiel. Es ist jetzt auch nicht irgendwie Uncharted 5, was jetzt da
und
dabei
trotzdem
ist.
Und trotzdem hat es den Exklusivitätsfaktor, dass ich als Fan von From Software spielen dieses Remake gerne spielen möchte. Und wo kann ich das spielen? Am PC kann ich das nicht spielen, auf der Xbox kann ich das nicht spielen, aber auf der PlayStation halt schon. Das soll jetzt nicht sagen, du, und deswegen ist das so viel besser auf PlayStation. Nein, ich sag nur, das ist ein Argument, was man nicht wegdiskutieren kann. Das ist halt nur da.
Ja. Haben die sich alle zu sehr auf Cyberpunk verlassen? Dass man deswegen auch Angst hatte, wenn es im November kommt, dass man keine andere Spiele irgendwie untergehen können. Und jetzt ist weder da noch mit Next-Gen-Patch.
Ja, ich wollte das auch schon ansprechen gerade eben. Cyberpunk ist halt so eine unbekannte Variable. Wenn das jetzt wirklich ganz toll angepasst ist, das ist ja, nehmen wir mal an, das wird so toll wie Witcher 3 oder ähnlich. Und dann will man das auf jeden Fall haben. Dann ist das natürlich toll, da eine 500-Euro-Box zu haben, die ich mir hinstelle und nicht weiter nachdenken muss, weil bis ich meinen PC hingefrickelt habe, und dass ich da alle Effekte mit Raytracing und so auch ruckelfrei hinkriege, dann wäre das schon eine tolle Sache. Aber das steht ja noch aus. Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt mit Raytracing zum Beispiel im Dezember für die Xbox Series X erscheint.
So wie ich es verstanden habe, kommt der Patch für die Next-Gen-Konsolen erst sowieso 2021.
Na siehste, das ist dann schon wieder doof.
Aber, aber Leute, also das kriegt ja auch viele Vorschusslorbeeren, ne? Wir wissen ja auch nicht mal, ob das die Versprechen hält.
Aber trotzdem, natürlich, aber trotzdem hatten viele Entwicklerstudio auch Angst, gleichzeitig mit Cyberpunk zu releasen. Klar. Und das fällt aber halt gleichzeitig in den Launch der beiden Konsolen rein, also weil es sich ja so oft nach hinten verschoben hat. Und ich glaube, dass das schon auch dafür gesorgt hat, zusammen mit der Pandemie natürlich, mit der weltweiten, dass sich das alles verschoben hat. Deswegen, ja, das ist ungewöhnliche Zeiten auch für Konsolen-Launches, definitiv.
Es wird zu sehen sein, wie die Ladezeit, wie die Engine reagiert auf die SSD. Es kann sein, dass das Spielgefühl natürlich super anfühlt, so wie bei zum Beispiel, jetzt muss ich nachdenken, ich habe so viel Outer Wilds gespielt, The Outer Worlds meine ich aber. Das hat ja viele Ladezeiten, das ist jetzt auf der neuen Xbox schon deutlich angenehmer zu spielen. Gerade solche Sachen auch wie Fallout, wenn die Ladezeiten von Tür zu Tür auf einmal wegfallen, ist das toll. Und wenn das bei Cyberpunk der Fall wäre, dann ist Raytracing vielleicht auch nicht das Wichtigste und man will es vielleicht schon vorher auf so einer schnellen SSD haben.
Ich glaube, Leute, die jetzt wirklich so in der letzten Zeit ein paar Spiele dann auch verpasst oder ausgelassen haben und vorhatten, das irgendwie später zu spielen, die profitieren jetzt wirklich auch sehr von der neuen Konsolengeneration, weil die einfach eine bessere Version jetzt kriegen. Also mit den Ladezeiten jetzt allein schon.
Klar.
Ne? Also,
man sollte die alten jetzt nicht mehr kaufen, das ist ganz klar. Eine Kaufwarnung, kauft euch jetzt keine One X mehr, selbst wenn sie 200 Euro kostet. Das muss ganz klar gesagt werden. Das ist ein tolles Update, aber halt nichts Neues.
Aber wenn ihr schon eine da stehen habt, dann nicht. Also ich würde sagen, dann kann man wirklich echt noch warten. Dann kann man, also bis dahin sind auch dann mehr Spiele sicherlich angepasst. Dann sind vielleicht auch Titel angepasst irgendwie, die jetzt nicht so die erste Priorität bekommen haben. Klar, dass die Microsoft-Titel, die großen, jetzt alle einen Patch bekommen und so weiter und optimiert werden. Das ist ja auch geil. Aber wie viele Entwickler da jetzt wirklich nachziehen, ist ja immer noch die Frage, wenn überhaupt. Und da würde ich dann vielleicht einfach warten. Zumal bei vielen großen Titeln ja sowieso dann noch Content-Updates kommen. Also Assassin's Creed wird jetzt auch nicht komplett sein zum Start, sondern wird noch etliche DLCs rauskommen. Wer ein bisschen geduldig ist meistens am Ende besser dran, weil er dann komplett Pakete von den Spielen kaufen kann.
Man muss sich da auch nichts vormachen. Das wird ja so weitergehen. Also in zwei Jahren sehen wir die nächste Xbox-Weiterentwicklung. Dann gibt es vielleicht die SX-Variante, die dann doch das bietet, halt ganz digital und dann für 400 Euro dann noch kommt und sowas. Das wird so weitergehen. Kauft euch die Konsole dann, wenn es einen Titel gibt, den ihr in bestmöglich oder irgendwie halt spielen wollt. Dann greift man wahrscheinlich zu den moderneren Angeboten. Und ansonsten eher nicht.
Ja, da ist jetzt nur noch eine letzte Frage zu klären. Da gab es nochmal dieses Gerücht.
Der Stromverbrauch der S.
Der Stromverbrauch, erstens der Stromverbrauch, das sind ja sogar zwei Gerüchte, erstens der Stromverbrauch und das zweite wäre die Hitzeentwicklung. Da ging ja mal wirklich diese Meldung um, dass die Series X so warm werden soll, dass die eine Heizung
ist. Ja, lächerlich. Die Konsole wird genauso heiß wie die Xbox One X und wenn die keine Probleme macht bei einem zu Hause, dann ist das mit der neuen Generation auch nicht so. Das Heißeste sind wie gesagt noch diese Speichersticks, da muss man, was ich ja auch schon gesagt habe, vielleicht einfach drauf gefasst sein, da verbrennt man sich auch nicht die Finger oder so, ist lächerlich. Nein, die geht um die 60 Grad oben, da muss man für genügend Luft sorgen, Luftzufuhr, dass die Luft da weggehen kann und sofern das passiert, dann muss man keine Sorgen haben. Es ist absolut Kallax-kompatibel, wenn man sie da reinstellen möchte, da ist genug Raum nach oben und dann ist gut.
Ja. Also da hat Microsoft auch wirklich aus dem Debakel der 360 ganz am Anfang mit dem
Ring of Death. Ich erinnere mich.
Ey, das war aber das Beste, was im Unternehmen passieren konnte, habe ich das Gefühl, weil die bauen jetzt mittlerweile so gute Geräte, die so gut belüftet sind, dass
Ja. Um mit dem gerade verstorbenen Worten des verstorbenen Sean Connery zu sagen, sag niemals nie, ich weiß nicht, was da noch alles innen drin dann kaputt gehen kann und was weiß ich okay. für ein Red Ring auf irgendwas verursacht. Aber erstmal so von dem Eindruck und den Messdaten, die wir zum Beispiel im Heise-Labor gesammelt haben, muss man da jetzt keine Sorge haben. Das scheint sehr durchdacht zu sein und die Temperaturen sind absolut im Rahmen, da werden Grafikkarten in PCs deutlich wärmer und heißer als die Chips in der Xbox.
Ja, definitiv. Ja. Gut, die Dauernutzung wird sich ja noch zeigen müssen. Bei der PS3 war es ja auch so, dass ich irgendwann eine Lizenz gelöst habe.
Eben, das meinte ich damit. Sag niemals nie. Du weißt nicht, was da drin kaputt gehen kann.
Ja, ja. Also in einem Jahr oder in zwei oder so werden wir auf jeden Fall mehr wissen und so etwas. Aber die Series X, die, ich weiß nicht, wann kam die raus? Vor 2 Jahren oder so? Die läuft auf jeden Fall immer noch sehr
die
rund.
Die One X mit.
Die One X. Oh Gott, ja. Jetzt ist es mir auch passiert. die One X, die läuft auf jeden Fall immer noch wie geschmiert. Deswegen bin ich jetzt eigentlich relativ zuversichtlich, wenn das dann nicht dazu gelaufen ist. Also ganz vorsichtig optimistisch. Ja, ich glaube, dann haben wir alles Wichtige besprochen, glaube ich, oder?
Ja, ich will noch sagen, dass tatsächlich das mit dem Strom verbraucht, also die Series S verbraucht nur halb so viel Strom wie die Series X. Das ist recht beeindruckend. Also immer, wenn zum Beispiel Gears of War in der auf der Series X 200 Watt zieht, dann zieht sie auf der S 90 Watt, was auch weniger ist übrigens als bei der One X. Da haben sie nochmal deutlich dran gearbeitet. Das Einzige, was doof ist, ist der Standby-Stromverbrauch. Der liegt bei 30 bis 40 Watt. Das ist immer relativ viel und die geht erst so nach einer halben Stunde dann runter, also auf 10 Watt, was immer noch viel zu viel ist. Also ich würde diesen Quickstart ausmachen. Die neuen Konsolen sind durch die SSD immer schnell genug hochgefahren, dass man das nicht mehr braucht. Dann spart man jede Menge, weil man will lieber, wenn sie an der Steckdose sind, 0,2, 0,3 Standby haben im Watt als 10 Watt. Das ist deutlich zu viel.
Dann hast du halt diesen Download nicht über die App und solche Geschichten.
Richtig, genau. Dann hast du den Background-Download-Kram nicht.
Genau. Ja. Aber das lässt sich auch verkraften. Ja.
In 2 Jahren wird die kleine Budget-Version von der Xbox über eine Powerbank laufen.
Du, warte mal, das kann tatsächlich sein. Eine Series S Mobile oder so kann ich mir gut vorstellen, wenn die Entwicklung so weitergeht, ja.
Ganz wichtig, noch kein externes Netzteil. Das muss man bei Xboxen ja immer dazu sagen, stimmt. Nach dem Debakel damals. Das haben sie ja bei der One X auch schon verbessert, zum Glück. Das ist natürlich hier auch alles. Das Gerät ist ja groß genug. Es ist übrigens fast genauso groß wie die One X übrigens, weil wir ja die Größendebatte auch bei der PS5 dann haben werden. Es ist schon ein dickes Ding so, aber es fällt jetzt nicht so krass auf, finde ich, wie andere Konsolen, die demnächst kommen.
Ja, haben sie gut verteilt.
Also die stehen alle bei mir senkrecht. Also die PS4, die Xbox One X und die neue, die Series X stehen direkt nebeneinander so und sind nahezu gleich hoch. Also so für euch als Orientierung.
Ja, du hast eine kleine Großstadt da aufgebaut.
Ja, so
jetzt musst du nur noch mit den Mario Kart Dingern da durchfahren als Landschaft aus Konsolen und das dann aufzeichnen, dann hast du ein virales Video.
Genial. Ja, sehr schön. Ja, achso, eine kleine Randbemerkung. Alle Freunde von Kinect sind jetzt traurig, weil auf der Series X läuft kein Kinect. Wollte ich nur noch am Rande erwähnen. Ich mag Kinect.
Rest in Peace.
Rest in Peace wird einfach nicht unterstützt. Also selbst wenn ihr den USB-Adapter habt, und das habe ich damit ausprobiert, läuft nicht. Also könnt ihr keinen Kinect dran nutzen.
Das sind auch mit die einzigen Sachen, die bei Game Pass nicht mehr funktionieren und nicht mehr gehen.
Ja, also die kann man auch nicht runterladen. Da hast du so ein Verbotszeichen, wenn du das versuchst. Geht dann nicht in der Liste. Ist dann gesperrt. Was aber gehen soll, ist sämtliche andere Hardware. Also du kannst dann auch irgendwie Zusatzhardware, zum Beispiel Lenkräder oder irgendwelche Sticks oder so, kann man halt weiterhin daran benutzen.
Guitar Hero Controller.
Genau. Und so Zeug, das soll weiterhin gehen. Aber Kinect ist echt die einzige Ausnahme. Da haben sie einfach keinen Weg gefunden, das irgendwie spielbar zu machen. Also, ne? Deswegen steht die Series X bei mir überhaupt noch, weil ich noch Kinect spielen will.
Du bist der Einzige, der noch
Kinect der einzige Mensch auf diesem Planeten, der noch Kinect spielen will, ja. Ja, aber ansonsten, ich glaube, mir fällt jetzt ansonsten auch nicht viel mehr ein. Ich glaube, wir haben alle wesentlichen Punkte besprochen. Ne? Also
der Podcast heißt alles, was ihr über die Xbox Series X und S wissen müsst. Und das haben wir, glaube ich, erledigt.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist so ein gespaltener Eindruck. Geiles Gerät, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man es jetzt kaufen soll. Das wäre so mein Fazit und das, was ich jetzt auch bei Micha rausgehört habe. Also macht euch euer eigenes Bild. Wenn ihr euch das Ding aber kauft, müsst ihr jetzt zumindest vom ersten Eindruck her nicht Gefahr haben, dass es irgendwie minderwertiges Gerät ist. Im Gegenteil, also Microsoft da wirklich eine schöne Maschine
braucht. Es gibt keinen großen Nachteil als Early Adopter, das Gefühl habe ich hier auch nicht. Nee.
Ja, also sagen wir jetzt, ne? Wer weiß. Also hoffentlich passiert vor Weihnachten jetzt nicht irgendwie was. Irgendein Produktionsfehler, der sich durch den Corona-Stress da irgendwie eingeschlichen hat.
Ja, aber selbst dann ist ja sowas auch in der Regel eigentlich mit Garantie abgegolten, wie eben aufgefangen wie auch der Ring of Death oder so. Ja. Nochmal, also dafür muss man jetzt wirklich keine Angst haben.
Ne? Nochmal zum Abschluss gesagt, wer die jetzt kaufen will, hat aber nicht so viel Glück. Ne? Ich glaube, die ist jetzt...
du kriegst sie eher als eine PlayStation.
Tatsächlich?
Das auf jeden Fall, ja. 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 Ja, aber das sind ja nur momentan die Vorbestellungen. Also Wer weiß, wie das jetzt dann wirklich dann zum Launch aussieht. Es ist ja noch ein paar Tage hin. Wer weiß, wie da jetzt wie das aussieht. Also ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, durch die aktuelle zweite Welle, in der wir uns befinden, dass halt auch die Ladengeschäfte eigentlich genug haben, weil nicht so ein großer Ansturm oder sowas existieren wird. Also können wir noch nicht sagen, aber Vorbestellungen sind auf
die
jeden
Xbox
Fall.
Die Xbox Launch gave me Coronavirus, nur weil ich im Mediamarkt zu den Kartons gestürmt bin. Das wäre
die traurige Headline
ey, bitte nicht. Ja.
Nein, bestellt sie lieber online, Leute. Also wenn, dann guckt mal, ob da irgendwo noch ein Pre-Order aufgeht oder so.
Man kann bei den Läden, auch bei den Vor-Ort-Läden auch sagen, dass man die dann abholt und dann kriegt man so einen
Abholtermin und solche Geschichten.
Ja. Genau, also das geht wahrscheinlich dann auch, dass man dann sich telefonisch vorher ankündigt. Okay, Freunde, ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch mit mir hier zusammengefunden habt, um mit mir über die beiden neuen Konsolen zu sprechen, hauptsächlich die Series X, sehr schön. Micha, du, ich wollte gerade fragen, wo findet man dich denn so im Internet? Wo kann man dich dann sonst noch sehen und hören und lesen?
Ja, also wenn ihr euch nochmal für die ganzen Daten interessiert, die ich hier zum Teil auch vom Besten gegeben habe, was Stromverbrauch oder so angeht, die ganzen Messergebnisse zu den Konsolen findet ihr auf Heise Online bei unseren Tests, bei denen ich mitgearbeitet habe. Da gibt's auch zwei schöne Videos zu, die dann...
Es ist sehr schön, das Video, wie du das Ding ins Labor trägst, ja.
Unter anderem zum Beispiel, genau. Ja. Wenn ihr allgemein gerne was mit mir zu tun haben wollt, zum Beispiel so alte LAN-Party-Erinnerungen aufleben lassen wollt, das mache ich alles auf meinem Twitch-Kanal. Da spielen wir sowas wie Quake, Unreal Tournament, Age of Empires und natürlich auch jede Menge Kram und Let's Plays. Also gerne, es gibt ja auch den sehr guten Discord von Insert Moin, wo ich auch schon jahrelang drauf bin. Da ist der Weg nicht mehr weit zum AVA 7 Discord. Den findet ihr, wenn ihr AVA 7 irgendwo eingebt. Zum Beispiel auf AVA7.de. Da entsteht auch gerade eine Webseite in meinem Namen, die von meiner Community in Go codiert wird, programmiert wird. Also auch das ist eine Streaming-Serie. Da passiert gerade sehr viel. Und auch beim eigenen Podcast mache ich jetzt mit. Nämlich bei Hendiatris. Das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet 1 durch 3. Bei uns gibt es immer ein Thema, zum Beispiel Abschied oder Krieg oder halt irgend so. Wassag war auch schon Thema. Und da sind wir zu dritt und jeder nimmt sich ein Spiel und versucht zu erklären, sehr tiefgründig dann, warum das zum Beispiel am besten zu diesem Thema passt. Und am Ende können die Zuhörer dann entscheiden, das kommt einmal monatlich, und abstimmen, wer von uns dieses Thema am besten quasi argumentiert hat, und dann geht es wieder weiter im nächsten Monat. Das ist ein schönes Projekt, das ihr unter hendiatris.de findet.
Micha, das schneiden wir jetzt raus und klauen das Format einfach.
Was?
Fahren bei mir.
Hab ich auch gerade gedacht.
Das klingt nämlich super.
Das klingt echt gut.
Das klingt echt gut. Hat nie jemand gehört. Tschüss.
Das ist tatsächlich mal was anderes. Also würde mich freuen, frischer da Ansatz. Vielleicht ein paar Leute von euch auch mal dann eure Stimmen quasi zusammenzuzählen.
Ist wirklich geil. Also vor allem in der viel umtriebenen Podcast-Landschaft dann noch so ein frisches Konzept rauszuholen. Das ist, finde ich, cool. Also dickes Lob von mir schon mal für die Idee.
Danke. Kommt nicht von mir, aber gebe ich weiter.
Ja, du kannst das Lob ja weitertragen. Ich sitze ja jetzt quasi auch da im Boot. Sehr cool. Ja, vielen Dank, Jungs, dass ihr mit mir hier am Start wart. Dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Ja, viel Spaß. Ciao.
Ja, sagt er.